Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa stellen für Betroffene eine große Herausforderung dar und ihre Häufigkeit nimmt stetig zu. Umso wichtiger ist eine fundierte pharmazeutische Beratung in der Apotheke. In dieser Episode von ÖAZ im Ohr widmen wir uns daher diesem wichtigen Thema. Was müssen Apothekerinnen und Apotheker über diese Erkrankung wissen? Welche Therapieoptionen gibt es? Und wie können Betroffene bestmöglich unterstützen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt uns heute Professor Dr. Clemens de Jacco vom AKH Wien im Gespräch mit meiner Kollegin Dr. Irene Senn. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und viele praxisrelevante Informationen für Ihren Apothekenalltag. Mein Name ist Silvana Strieder. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge ÖAZ im Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Irene Senn. Ich bin leitende Redakteurin der österreichischen Apothekerzeitung. Heute widmen wir uns einem Krankheitsbild, das nicht nur medizinisch komplex ist, sondern auch viele Patienten und Patientinnen über Jahre hinweg begleitet, nämlich den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, kurz CED. Bei mir im Studio begrüße ich dazu heute Herrn Professor Dr. Clemens de Jacco, einen der führenden Experten für chronisch entzündliche Darmerkrankungen in Österreich. Professor de Jacco ist seit vielen Jahren am AKH Wien tätig, wo er als stationsführender Oberarzt und stellvertretender Leiter der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie arbeitet. Darüber hinaus leitet er aktuell die Arbeitsgruppe chronisch entzündliche Darmerkrankungen der ÖGGH, der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie und engagiert sich dort aktiv in der Weiterentwicklung von Diagnostik und Therapie. Professor de Jacco leitet außerdem die Spezialambulanz für gastroenterologische Psychosomatik am AKH Wien. Diese Ambulanz widmet sich der psychosomatischen Erstabklärung und Versorgung der Betroffenen. Danke, Herr Professor de Jacco, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung, dass Sie mich vorgestellt haben und freue mich sehr, dass ich heute hier eingeladen bin. Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
Herr Professor de Jacco, die Zahl der Menschen, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen leiden, steigt weltweit stetig an und Österreich ist hier keine Ausnahme. Was sind mögliche Ursachen für die steigenden Diagnoseraten?
Es ist leider wirklich Tatsache, dass das Auftreten von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa im Zunehmen ist und dass dies wahrscheinlich mit der Art unserer Lebensweise und auch unserer Ernährung maßgeblich zu tun hat. So können wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich in Österreich zwischen 50.000 und 60.000 Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa haben. Und auf Europa gelegt muss man rechnen ungefähr, dass einer oder eine von 120 mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung im Laufe des Lebens konfrontiert wird.
Und diese Zahlen sind steigend?
Diese Zahlen sind zunehmend und es hat wahrscheinlich mit dem hohen hygienischen Standard, also wir sagen mit Umweltfaktoren zu tun und ganz wesentlich mit der Ernährung, mit ultraprozessierten Nahrungsmitteln, wenig Bio und wahrscheinlich auch mit antibiotischen Therapien, die wir sehr häufig und oft bereits in unserer Kindheit oder Jugend erhalten.
Wenn wir von CED sprechen, sprechen wir im Wesentlichen von zwei Krankheitsbildern, nämlich von der Colitis ulcerosa und dem Morbus Crohn. Können Sie uns hier einen kurzen Überblick verschaffen, welche Gemeinsamkeiten oder welche Unterschiede auch es zwischen den beiden Diagnosen gibt?
Der große Unterschied zwischen den Erkrankungen ist, dass die Colitis ulcerosa, wie der Name sagt, Kolon, das heißt Dickdarm, auf diesen Bereich des Verdauungstraktes beschränkt ist. Während der Morbus Crohn eine chronisch entzündliche Erkrankung des gesamten Verdauungstraktes ist. Das heißt, hier kann es wirklich von der Lippe, vom Mund bis zum Schließmuskel zu entzündlicher Mitreaktion und Mitbeteiligung kommen. Beide Erkrankungen gehen sehr häufig mit Bauchschmerzen und Durchfall einher. Und vor allem bei der Colitis ulcerosa sind es sehr oft blutige Durchfälle, die einen an diese Erkrankung denken lassen.
Jetzt haben Sie schon zwei sehr wichtige Symptome erwähnt. Was sind die wichtigsten ersten Warnsignale, die, ich denke jetzt gerade auch an Apothekerinnen an der Dara, die daran denken lassen sollten, dass es sich hier möglicherweise um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung handelt und nicht um eine funktionelle gastroenterologische Störung?
Für einen Apotheker oder Apothekerin sollte sich der Gedanke oder der Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ergeben, wenn es sich um vor allem junge Patienten handelt, also in einem Alter so zwischen 16 und 36, 40, die in die Apotheke kommen, um ein Mittel gegen Durchfall zu bekommen. Und wenn diese Durchfälle über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen bestehen oder länger, mit Krämpfen einhergehen und wenn vor allem auch angeführt wird, dass hier Blutbeimengungen, Blut sichtbar sind, dann bitte den Patienten ermuntern, einen Arzt aufzusuchen und hier wird dann eine weitere Abklärung mittels Darmspiegelung erforderlich sein.
Das heißt, was sind die ersten diagnostischen Schritte, die dann eingeleitet werden von ärztlicher Seite?
Wichtig ist wie immer ein ausführliches Gespräch, eine Anamnese, wie lange die Beschwerden bestehen und wann die begonnen haben. Bei jeder Form von Durchfall müssen wir ein infektiöses Geschehen ausschließen. Wir machen das mittels Stuhlkulturen. Dann erfolgt eine Labordiagnostik, wo es keinen fixen Marker gibt, aber viele Parameter, die den Verdacht weiter reifen lassen, dass es sich um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung handeln könnte, wie zum Beispiel chronischer Eisenmangel, Blutarmut, erhöhte Entzündungswerte. Und dann gibt es auch einen Marker aus dem Stuhl, das Kalprotektin, das uns sehr gut weiterhilft, ob es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung, um eine entzündliche Affektion des Verdauungstraktes handelt oder vielleicht eher um eine Unverträglichkeit oder Nahrungsmittelallergie.
Im Hinblick auf die Therapien der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat sich in den letzten Jahrzehnten Erhebliches getan. Ein Meilenstein war sicher die Zulassung von Infliximab, dem ersten Biologikum Anfang der 2000er Jahre. Das wurde zuerst für Morbus Crohn und später dann für die Colitis ulcerosa zugelassen. Inzwischen sind zahlreiche Biologika und auch Small Molecules zugelassen, die gezielt in die Pathogenese der Erkrankung eingreifen. Können Sie uns hier einen Überblick verschaffen, wie die aktuellen Therapieoptionen aussehen?
Ja, Sie sprechen es an. Es ist für uns Gastroenterologen und CT-Spezialisten sehr erfreulich geworden, Patienten zu behandeln, da wir in den letzten 15 Jahren eine deutliche Vergrößerung unserer therapeutischen Optionen erhalten haben. Zu meinem Berufsbeginn war es noch so, dass viele Patienten einer chronischen Cortisontherapie ausgesetzt waren oder mit immunsuppressiver wie den Thiopurinen oder auch Methotrexat behandelt wurden, Medikamente, die doch mit zahlreichen Nebenwirkungen und Langzeitnebenwirkungen behaftet waren. Sie haben schon erwähnt, dass Infliximab, ein Anti-TNF-Antikörper, das erste Biologikum war, was hier zugelassen wurde bei Morbus Crohn und seither die Therapie wesentlich verändert hat. Wir haben in weiterer Folge verschiedenste Anti-TNF-Antikörper bekommen, die sich vor allem unterscheiden in der Art und Weise, wie sie appliziert werden, über intravenösen Zugang oder über subkutane Selbstapplikation. Gefolgt wurde die Entwicklung von Vedolizumab, dem Entyvio, einem Antikörper, der das Einwandern von Entzündungszellen aus den Gefäßen in die Darmwand verhindert. Und wie das sich schon anhört, ist das eine sehr spezifische Therapie auf den Darm, dass da diese Zielrezeptoren nur im Bereich der Darmgefäße vorhanden sind. Gefolgt wurde die Entwicklung durch IL-23-Hemmer und Hier ist es im Wesentlichen so wie bei den vorgenannten Biologikern, dass diese Präparate entweder bereits viele Jahre in der Rheumatologie oder wie zum Beispiel bei Ustekinumab aus der Dermatologie stammen, dort bereits erprobt wurden und dann bei Morbus Crohn oder Colitis zum Einsatz gekommen sind. Und all diese Antikörper und auch die bereits angesprochenen Small Molecules, dazu gehören die Januskinase-Inhibitoren oder auch S1P-Modulatoren, die geschluckt werden können, werden jeweils zuerst bei Crohn oder Colitis eingesetzt, nach einigen Jahren aber in der Regel in beiden Indikationen zugelassen.
In der Therapie der CD unterscheidet man zwischen Step-Up- und Step-Down-Strategien. Können Sie uns das kurz erläutern, wie da das Vorgehen ist?
Das ist ein sehr wesentlicher Punkt und eine Entwicklung, die Sie ansprechen. Während wir zu Beginn der Einführung der Biologika eine Step-Up-Therapie angewandt haben, das heißt symptomorientiert begonnen haben mit der möglichst einfachsten, günstigsten Substanz zu behandeln und dann je nach Beschwerdebild Komplikationsraten weiter zu steigern, haben wir in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass es einen wesentlichen Vorteil für den Patienten bringt, mit einer hocheffizienten und der möglichst wirksamsten Therapie gleich zu Beginn zu beginnen. Wir müssen nämlich davon ausgehen, dass Morbus Crohn und Colitis ulcerosa potenziell darmzerstörende oder massiv einschränkende Erkrankungen sind und wir durch den frühen Einsatz von Biologikern sehr häufig die Möglichkeit haben, diesen natürlichen Krankheitsverlauf mit dem Auftreten von Komplikationen wie Engstellen, Fisteln, Abszessen, dass wir diesen Vorgang stoppen oder einbremsen können, indem wir diese hochwirksamen Medikamente frühzeitig einsetzen.
Dass sich unglaublich viel tut in der Therapie, erkennt man auch daran, dass die Leitlinien inzwischen sogenannte Living Guidelines sind, wie man es auch aus der Onkologie kennt. Das heißt, sie werden im Idealfall sogar jährlich aktualisiert. Interessant ist aber, dass die Leitlinien zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa keine Priorisierung der Therapien angeben, also im Sinne einer Erstlinientherapie, Zweitlinientherapie und so weiter. Die Optionen werden einfach in alphabetischer Reihenfolge genannt. Wie treffen Sie die Therapieentscheidung für den einzelnen Patienten? Worauf basiert die?
Die Vielfalt der therapeutischen Optionen, die wir zwischenzeitlich haben, ermöglicht uns eine möglichst individuelle Therapiegestaltung vorzunehmen. Wir müssen davon ausgehen, dass alle neuen sogenannten Advanced Therapies, die zugelassen werden, mehr oder weniger gleich wirksam sind. Das heißt, wir haben Ansprechraten von ca. 60-70% und Remissionsraten nach einem Jahr von ungefähr 25-30%. Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dann werden die Substanzen in der Regel auch nicht zugelassen. Das heißt, wir haben jetzt Biologika, aber was uns fehlt, ist ein Biomarker, ein einfacher, der uns sagt, bei welchem Biologikum der Patient oder die Patientin genau zu diesem Anteil gehören, der in Remission kommt, das heißt stabile Beschwerdefreiheit, normales Calprotectin und wenn möglich auch Schleimhautabheilung. Und ein weiterer Faktor, den wir auch erwähnen müssen, ist die Vergütung dieser Therapeutika, die Erstattungsfähigkeit. Denn es ist ein Unterschied, welche Medikamente wir haben, die prinzipiell von der FDA oder auch von der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde, freigegeben sind zur Behandlung und welche Substanzen davon der Hauptverband in unserem Land erstattet. Also auch über dieses Regulationsforum wird uns de facto ein Behandlungsweg vorgezeigt, den wir wählen können.
Sie haben gesagt, in Bezug auf die Wirksamkeit gibt es relativ wenig Unterschiede zwischen den Biologika. Unterscheiden sie sich im Hinblick auf die Nebenwirkungen?
Auch hinsichtlich der Nebenwirkungen sind diese Substanzen sehr ähnlich. Wir wissen, dass gewisse Präparate ein höheres Infektrisiko, vielleicht eine höhere Infektanfälligkeit mit sich bringen. Es gibt Präparate, bei denen die Reaktivierung von Varicellen, also der Herpes Zoster, etwas gehäuft auftreten. Und es gibt auch Präparate, wo man vorsichtiger sein muss hinsichtlich Lebensalter oder kardiovaskulärer Vorerkrankungen. Das heißt, auch in Bezug auf die Nebenwirkungen können wir individuell auswählen. Ein wichtiger Punkt vielleicht ist hier auch das Thema Kinderwunsch, da wir es doch sehr häufig mit jungen Patienten und Patientinnen zu tun haben, wo dieses Thema noch sehr relevant und im Vordergrund steht. Und auch da gibt es Präparate, die sich für den Einsatz vor oder während einer Schwangerschaft gut eignen und einige wenige, die wir in dieser Phase nicht verwenden dürfen.
Sprechen wir grundsätzlich von lebenslangen Therapien oder werden die nach einer gewissen Zeit auch wieder abgesetzt?
Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, den wir auch häufig von Patienten zu hören bekommen. Wir handhaben das so, dass wir Patienten, wenn sie in stabiler Remission sind, das heißt, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr beschwerdefrei sind, wenn wir sowohl laborchemisch als auch im Stuhl Calprotectin keinen Hinweis mehr auf Entzündung finden und auch endoskopisch die Schleimhaut weitgehend abgeheilt ist, dass wir diesen Patienten sehr wohl anbieten, einen Therapieauslassversuch zu unternehmen. Es muss uns allerdings bewusst sein, dass diese Patienten auf einen Zeitraum von 2 Jahren ein circa 50-prozentiges Risiko haben, wieder einen Schub ihrer ursprünglichen Erkrankung zu erleiden. Das Tröstende daran ist, dass bei einem Großteil dieser Patienten dann die ursprüngliche Substanzmedikation wiederverwendet werden kann und in der Regel auch wieder ein Ansprechen zu erwarten ist.
Wie steht es um die Compliance der Patienten und Patientinnen? Welche Erfahrungen machen Sie da? Beziehungsweise auch, wie können Apotheker und Apothekerinnen dabei unterstützen?
Was die Compliance betrifft, so können wir schon mit der Auswahl der Präparate hier auf unsere Patienten, Patientinnen eingehen. Wie ich anfangs erwähnt habe, haben wir Präparate, die intravenös verabreicht werden. Das heißt, hier ist eigentlich eine sehr strikte Übersicht über die Compliance oder wir sagen eigentlich viel lieber Adherence gegeben, da ja der Patient, die Patientin zum Arzt kommen muss, um diese Therapie zu erhalten. Patienten, wo wir von einer hohen Compliance Adherence ausgehen, können durchaus sich die Therapie autonom subkutan verabreichen oder eben auch, wie bei den JAK-Inhibitoren, eine orale Therapie wählen. Hier muss uns aber klar sein, dass der Aspekt der Adherence ein sehr, sehr hoher ist und ein sehr, sehr wichtiger. Denn bei Präparaten mit einer sehr kurzen Halbwertszeit, wie zum Beispiel den JAK-Inhibitoren, reicht schon eine Pause von einigen Tagen aus, um einen Wirkverlust zu provozieren.
Wenn wir über den Erfolg einer CED-Therapie sprechen, was bedeutet das eigentlich konkret? Also was sind die angestrebten Therapieziele?
Die Therapieziele bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind in den letzten Jahren anhand der STRIDE-Kriterien sehr klar definiert worden, wobei mir besonders wichtig ist, mit dem Patienten, mit der Patientin gemeinsam das Therapieziel zu definieren. Was uns allen klar ist, dass natürlich Beschwerdefreiheit, Symptomfreiheit im Vordergrund stehen. Der Patient sollte aber wissen, dass durch Auswahl oder auch durch Wechsel des Präparates es im besten Fall möglich sein kann, eine komplette endoskopische Remission, das heißt ein Abheilen der Schleimhaut, zu erzielen und im allerbesten Fall auch histologisch, das heißt, wenn die Gewebsproben untersucht werden, Entzündungsfreiheit vorzufinden. Und hier ist es ganz wesentlich, mit dem Patienten abzuklären, welchen Aufwand er betreiben will anhand von laborchemischen Kontrollen, von Calprotectin-Bestimmungen, von endoskopischen Untersuchungen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir nennen das ein Shared Decision Making, das heißt gemeinsam durch Information, Aufklärung und Kommunikation das Therapieziel festzulegen.
Patienten und Patientinnen mit Colitis ulcerosa bzw. Morbus Crohn haben auch ein höheres Risiko für ein kolorektales Karzinom. Kann auch die Senkung des Krebsrisikos als Therapieziel angesehen werden?
Es ist vielleicht nicht das direkte Ziel, den Krebs zu vermeiden, aber es ergibt sich indirekt aus der Tatsache, dass Entzündungsfreiheit der Schleimhaut mit keinem erhöhten Risiko verbunden ist. Das heißt, es ist nicht die Diagnose der Colitis ulcerosa oder des Morbus Crohn mit Kolonbefall, die das erhöhte Risiko bedingt, sondern die chronische Entzündung, die hier als Trigger fungiert. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es nicht eine einzelne Substanz ist oder Substanzgruppe, die dieses Karzinomrisiko reduziert, sondern dass es die Tatsache ist, dass mehr oder weniger jedes Präparat, das imstande ist, die Schleimhaut zum Abheilen zu bringen, eine chemoprophylaktische Wirkung hat.
Das bringt uns auch noch zu einem anderen wichtigen Punkt. Wir haben im Hinblick auf die Therapieoptionen direkt mit den Biologika gestartet. Vielleicht können Sie auch noch ein paar Worte zur lokalen Entzündungshemmung, also mit Mesalazin, Corticosteroiden sagen.
Ja, da haben Sie vollkommen recht, dass wir Präparate nicht vergessen dürfen, die uns in den letzten Jahrzehnten sehr wertvolle Unterstützung in der Behandlung von Patienten mit COT, mit CD geboten haben. Hier sind es die Mesalazin-Präparate, die man in lokaler Art und Weise applizieren kann, wo wir auch die höchste Wirkkonzentration direkt an der Schleimhaut erreichen können. Das bedeutet bei der Colitis ulcerosa, dass wir bei der Proktitis Zäpfchen mit dem Inhaltsstoff Mesalazin primär verwenden sollten. Wenn es sich um eine linksseitige Colitis handelt, dann auch Schaumpräparate oder Klysmen, also Einläufe, eine ganz wichtige Therapieoption oder Unterstützung darstellen. Und als Zweitlinie besteht auch die Möglichkeit, kortisonhältige Präparate über diesen Zugangsweg, das heißt als Zäpfchen, Schaum oder Einlauf, direkt an den Entzündungsort zu bringen. Patienten mit einer Pankolitis haben auch die Möglichkeit, im Rahmen der Ersttherapie Mesalazin-Präparate in oraler Form, sei es als Tabletten oder Granula, zu sich zu nehmen.
Werden diese beiden Applikationsformen auch kombiniert oder ist es entweder oder?
Bei einer isolierten Proktitis kann man sicher primär versuchen, mit einer rein lokalen Therapie zu beginnen. Jede Form von linksseitiger Colitis oder Pankolitis profitiert aber von der kombinierten Einnahme sowohl oral als auch lokal. Und ich möchte festhalten, dass bei einem Beginn einer Colitis bei einer mäßig bis mittelgradig aktiven Form der Colitis diese Art der Therapie nach wie vor den Goldstandard darstellt.
Wird eine Mesalazin-Therapie auch beibehalten, wenn man mit einem Biologikum startet oder wird es dann abgesetzt und auf das Biologikum umgestellt?
Anfangs ist es oft so, dass wir hier noch überlappend therapieren. Es gibt aber sehr robuste Studiendaten, die uns zeigen, dass wenn ein Biologikum zur Remission geführt hat, die zusätzliche Therapie mit 5-Aminosalicylaten keinen Vorteil bringt.
CED-Patienten und Patientinnen leiden auch sehr häufig unter Schmerzen. Das ist sicher auch ein wichtiges Anliegen, womit sie in die Apotheke kommen. Was ist in Bezug auf die Beratung zu OTC-Analgetika hier zu beachten?
Die Bauchschmerzen treten sehr häufig auf und sind zumeist mit der entzündlichen Aktivität verbunden. Nichtsdestotrotz ist eine rein symptomatische Therapie sehr häufig erforderlich. Und hier ist es für uns Gastroenterologen wichtig, darauf hinzuweisen, dass die sehr häufig verschriebenen NSAR-Präparate bei CD-Patienten möglichst nicht gegeben werden sollten. Das heißt, bei dringlicher Indikation können und dürfen NSAR selbstverständlich gegeben werden, dann aber so kurz wie möglich und in der möglichst geringsten Dosierung, weil NSAR-Präparate ganz unabhängig von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sehr häufig die Schleimhaut des Verdauungstraktes irritieren oder auch entzünden. Im Falle von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist eine Schmerztherapie mit Mexalen oder Metamizol-Präparaten eindeutig der Vorrang zu geben.
Sie haben eingangs bereits erwähnt, dass die Ernährung einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat. Gibt es auch Erkenntnisse dazu, welchen Einfluss die Ernährung oder bestimmte Diätformen für den Verlauf der Erkrankung hat?
Es ist so, dass wir von unseren Patienten auch sehr häufig gefragt werden, wie sie sich ernähren sollen. Und es ist leider nach wie vor so, dass wir keine spezifische Morbus Crohn oder Colitis-Diät anbieten können. Wir haben gelernt, dass besonders in der Kinderheilkunde die vorübergehende Sondenernährung, Elementardiäten sehr wohl das Abheilen der Entzündung im Darm unterstützen können, wenngleich dies kein Konzept für eine mittel- bis langfristige Therapie darstellt. Ganz allgemein sprechen wir und raten wir unseren Patienten zu einer Exklusionsdiät. Einerseits, das heißt, Dinge, die man nicht verträgt, wegzulassen, und andererseits sich möglichst biologisch gesund zu ernähren, was aber im Grunde für uns alle, auch Nicht-Betroffene, gilt.
Das heißt, es muss schlussendlich jeder Patient für sich selbst rausfinden, was er oder sie verträgt und was nicht.
Das ist korrekt. Wir haben keine speziellen Diäten, die wir dem Patienten mittel- oder langfristig verschreiben. Natürlich können wir im akuten Schub Entlastungsdiäten Modulen anbieten, um den Entzündungsprozess nicht weiter anzuheizen. Aber mittel- bis langfristig muss der Patient derzeit selber darauf achten, was er verträgt und was nicht.
Eine wichtige Rolle spielt auch das Darmmikrobiom bei der Modulation des Immunsystems und es wird zunehmend auch als Schlüsselfaktor bei der Pathogenese von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen angesehen. Welche spezifischen Veränderungen gibt es da im Mikrobiom von CED-Patientinnen beziehungsweise macht es auch Sinn, das Mikrobiom gezielt zu beeinflussen?
Ja, Sie haben recht, das Mikrobiom ist in den letzten Jahren in den Fokus der Forschung gerückt, nicht nur was die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betrifft oder überhaupt gastroenterologische Erkrankungen, sondern weit darüber hinaus. Es ist aber nach wie vor sehr schwierig, dieses Mikrobiom zielgerichtet zu beeinflussen. Es ist uns bewusst, dass sehr, sehr viele Patienten, ich würde sagen fast die meisten, die ein gastroenterologisches Problem haben und die Apotheke aufsuchen, bereits mit einem Probiotikum versorgt werden oder sich erhoffen, durch dieses Probiotikum einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom auszuüben, wenngleich es dafür de facto keine Evidenz, das heißt keine gesicherten Daten gibt. Das muss man mal ganz allgemein festhalten. Was wir bei Chronokolitis wissen, ist, dass es im Mikrobiom zu Verschiebungen kommt, dass wir hier von einer Dysbiose sprechen, die aber höchstwahrscheinlich nicht spezifisch für diese Erkrankungen sind. Veränderungen, die wir zum Beispiel auch bei Colon Irritabile, also beim Reizdarmsyndrom finden, oder Veränderungen, die wir auch nach antibiotischen Therapien sehen, finden können oder auch schon nach einer simplen Vorbereitung für eine Kolonoskopie. Trotzdem ist es so, dass sich das Mikrobiom in der Regel selber wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückbilden kann und dass die Einnahme diverser propagierter Probiotika, Präbiotika und Symbiotika hier sehr wenig bis keinen Vorteil mit sich bringt.
Gibt es auch Daten zur Stuhltransplantation?
Die Stuhltransplantation ist sicher der radikalste Einschnitt in das Mikrobiom, nämlich der Versuch, hier ein neues Mikrobiom von einem Spender zu etablieren. Hier ist aber nach wie vor Vorsicht geboten. Wir haben einige Daten zur Behandlung der Colitis ulcerosa durch Stuhltransplantation, wobei hier die Ergebnisse sehr widersprüchlich sind. Das heißt, es gibt Studien, die hier einen Vorteil, einen Therapienutzen gezeigt haben, aber auch andere Studien, wo dies nicht beobachtet werden konnte. Man muss auch sagen, dass die Stuhltransplantation bei Reizdarmpatienten nach wie vor nur im experimentellen Stadium zu sehen ist und die derzeit einzig gesicherte Indikation für die Stuhltransplantation ist die therapieresistente wiederkehrende Infektion mit Clostridien.
Abgesehen von Probiotika und Präbiotika gibt es für andere Nahrungsergänzungsmittel, beispielsweise Vitamin B12, Folsäure etc., gibt es dazu Evidenz oder Empfehlungen für diese Patienten?
Im Rahmen unserer Routinekontrollen ist es üblich, dass wir sehr wohl auf Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin D achten. Und wir bei Patienten, die hier einen Mangel aufweisen, eine entsprechende Substitution empfehlen. Betreffend der Verschreibung von Nahrungsmittelzusätzen oder Nahrungsmittelergänzungen bin ich eher zurückhaltend. Ich denke aber, dass hier oft ein subjektiv positiver Effekt wahrgenommen werden kann. Und frei nach dem Motto, hilft's nichts, schadet's auch nichts, können diese Präparate durchaus vom Patienten eingenommen werden.
Herr Professor Diaco, Sie sind ja wie eingangs bereits erwähnt Leiter der Spezialambulanz für gastroenterologische Psychosomatik. Welchen Einfluss haben Stress und psychische Belastungen als Auslöser für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung?
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen und wo ich sehr froh bin, dass ich hier festhalten darf. Sowohl Morbus Crohn als auch Colitis ulcerosa sind keine psychosomatischen Erkrankungen. In den alten Lehrbüchern der Gastroenterologie finden Sie noch die Colitis ulcerosa angeführt als eine psychosomatische Erkrankung, die gehäuft bei Patienten oder Patientinnen auftritt, die aggressionsgehemmt sind, eine zwängliche individuelle Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Und diese Beobachtungen, und mehr war es auch damals nicht, haben sich in keinster Weise verifizieren lassen. Das heißt, wir wissen heutzutage, dass es keinen spezifischen Persönlichkeitstypus gibt, der diese Erkrankungen auftreten lässt oder das Auftreten dieser Erkrankungen fördert, dass aber die Psyche und psychische Erkrankungen wie Stress, Angst, Depression den Verlauf dieser Erkrankungen wesentlich mit beeinflussen. Also noch einmal, die Psychosomatik spielt eine sehr wichtige Rolle im Verlauf der Erkrankung, in der Behandlung, in der Art und Weise, wie der Patient mit dieser chronischen Erkrankung umgeht. Es hat aber nichts mit der Entstehung von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zu tun.
Es ist also ganz klar, dass psychische Erkrankungen eine chronische entzündliche Darmerkrankung nicht auslösen können. Wie sieht es in Bezug auf die Auslösung eines Schubs aus? Kann hier Stress oder eine psychische Erkrankung eine Rolle spielen?
Ja, hier gibt es schöne Studien und Evidenz, dass Patienten, die unter einer chronischen Belastung stehen, also jetzt nicht ein einmaliges Stressereignis durch eine Maturaprüfung oder derengleichen, aber dass chronische Belastung sehr wohl schubauslösend sein können. Das konnte bei der Colitis ulcerosa gezeigt werden, wo Patienten, die eigentlich beschwerdefrei waren, also in Remission und unter einer chronischen Belastung gestanden sind, in einem Zeitraum von 2 Jahren signifikant häufiger Schübe entwickelt haben als bei Patienten, wo dies nicht der Fall war. Und wir konnten an einer eigenen Untersuchung auch zeigen, dass Patienten mit Morbus Crohn und gleichzeitig bestehender Depression oder Angststörung das Wiederauftreten eines Schubs deutlich früher stattfindet als bei Patienten ohne diese Begleiterkrankungen.
Sie haben zuvor erwähnt, dass mit den Therapien heute Remissionsraten von 25-30% erreicht werden können. Das heißt, da ist durchaus noch Luft nach oben. Können Sie uns abschließend einen Ausblick geben, was sich gerade in der Pipeline tut und was da in naher Zukunft zu erwarten ist?
Ich glaube, dass die stetige Entwicklung und auch die Möglichkeit mit neuen Therapien und Therapieansätzen unsere Patienten zu behandeln, auch diese Remissionsraten zunehmen werden. Und wenn Sie hier anführen 25-30%, dann bezieht sich das ja auf ein spezielles Präparat, auf eine Substanz. Und wir können ja dann eine weitere Therapie mit einem anderen Ansatz verwenden und haben hier wieder die Möglichkeit, auf ein Ansprechen in dieser Größenordnung. Das heißt, wir wissen nicht primär, welcher Antikörper, welche Therapie die richtige für unseren Patienten ist, aber wir können bei Versagen der einen Therapie glücklicherweise inzwischen eine Zweit-, Dritt- oder Viertlinientherapie anbieten und wir haben sicher in Zukunft auch die Möglichkeit, anhand von Kombinationstherapien eine noch bessere Wirksamkeit und noch höhere Remissionsraten zu erreichen.
Geht es auch in Richtung personalisierte Therapie im Sinne, dass man spezifische Biomarker vielleicht vorab bestimmen kann und dann schon vorab gezielt das passende Medikament für den jeweiligen Patienten auswählen kann?
Das wäre natürlich eine großartige Sache, aber das zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Hier wird vor allem im Bereich des Mikrobioms geforscht, aber es wird auch immer wieder versucht, anhand von genetischen Merkmalen hier Patientengruppen zu definieren, die eventuell auf die ein oder andere Therapie dann ein deutlich besseres Abschneiden aufzeigen.
Können Sie abschließend noch Ihre wichtigsten Kernbotschaften für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen? Also was sollte jeder Apotheker, jede Apothekerin über chronisch entzündliche Darmerkrankungen wissen?
Primär würde ich mir wünschen, dass Apothekerinnen und Apotheker bei jungen Patienten mit chronischen Durchfällen an die Möglichkeit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung denken und hier auf eine weitere medizinische Abklärung verweisen, anstatt einen probiotischen Therapieversuch blind zu wählen. Ein großer Wunsch meinerseits wäre auch, dass wir uns gemeinsam bewusst sind als Apotheker, Apothekerinnen, Ärzte und Ärztinnen, dass wir versuchen, unsere Patienten primär in der schulmedizinischen Betreuung zu halten, dass wir hier die Notwendigkeit von Adherence, Compliance ansprechen und auch darauf hinweisen, dass wir durch eine Vielfalt von Behandlungsmöglichkeiten bei CD haben, damit wir verhindern, dass Patienten in den alternativmedizinischen Bereich abwandern.
Lieber Professor De Jaco, ich bedanke mich sehr herzlich für das interessante Gespräch und den Einblick in die Welt der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Danke für Ihre Expertise und dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch genommen haben.
Ja, danke vielmals und alles Gute.
Vielen Dank, dass Sie bei dieser Episode von ÖAZ im Ohr dabei waren. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke für die Beratung von Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gewinnen konnten. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf die aktuelle Ausgabe der ÖAZ werfen. Dort finden Sie einen Nachbericht zum Impftag 2025 mit den wichtigsten Neuerungen. Außerdem finden Sie in dieser ÖAZ auch eine ÖAZ Tara, diesmal mit dem Schwerpunktthema Allergien, mit Fachbeiträgen zur Histaminintoleranz sowie zu allergischen Reaktionen auf Insektenstiche greifen wir wichtige Beratungsthemen auf. Und wie gewohnt enthält die ÖAZ Tara auch ein Fallbeispiel, mit dem Sie Ihr Wissen testen können. Das dazugehörige Quiz finden Sie online auf unserer E-Learning-Plattform. Dort erwartet Sie übrigens auch eine große Auswahl an akkreditierten Literaturstudien. Perfekt, um Ihre Fortbildungspunkte flexibel und zeitlich unabhängig zu sammeln. Wir freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge von ÖAZ im Ohr wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.